Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Auch in Deutschland gibt es ja Parteien, die sagen, hört mal auf, Waffen zu liefern an die Ukraine. Gebt Putin, was er will, dann ist der Krieg beendet. Diese Parteien dürften froh sein, wenn Donald Trump im Herbst die Wahl gewinnen sollte in den USA. Die Ukraine dagegen, die ist es nicht, denn ohne die Unterstützung aus den USA kann sie ihren Verteidigungskampf gegen Russland kaum fortsetzen. Fragen wir mal nach beim Osteuropa-Korrespondenten Florian Kellermann, derzeit im Studio Warschau. Herr Kellermann, was hören Sie denn aus der Ukraine zum Parteitag der Republikaner, wo Donald Trump gerade J.D. Vance als seinen Vizepräsidentschaftskandidaten bekannt gegeben hat?
Vance ist sicher das schlimmstmögliche Szenario für die Ukraine. Es gibt noch keine offiziellen Stellungnahmen, aber das kann man, denke ich, so sagen. Er war einer der US-Kongressabgeordneten, die am vehementesten gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine sich ausgesprochen haben. Er hat auch direkt gefordert, die Ukraine müsse neutral bleiben, müsse Gebiete auch abtreten an Russland. Er verbreitet auch in gewisser Weise Kreml-Propaganda, wo er es als unsinnig und absurd bezeichnet hat, dass die Ukraine geschlossenen Widerstand gegen Russland befürworte, also dass da die meisten oder die allermeisten Ukrainer wirklich dahinter stünden. Klar, die Ukraine, das heißt der Präsident Zelensky, wird weiterhin seine Linie fahren und sagen, man kann, das hat er gestern gesagt, wir können natürlich mit allen politischen Richtungen in den USA zusammenarbeiten. Der Hinweis, dass die Mehrheit der republikanischen Partei ja für eine weitere Unterstützung sei, den wird er auch immer wieder vorbringen. Aber klar, die Nominierung von Vance ist ein Signal, dass es mit Trump für die Ukraine wirklich deutlich schwieriger würde.
In Russland hat Putin die Opposition weitgehend platt gemacht, aber YouTube gibt es immer noch bis heute frei zugänglich und damit eine ganze Reihe wichtiger oppositioneller russischer Medien, die sich auf YouTube immer noch präsentieren können. Sie haben jetzt Hinweise darauf, dass Russland YouTube blockieren könnte. Wo kommt das her?
Seit dem Wochenende werden die Inhalte von YouTube in den meisten russischen Regionen deutlich langsamer geladen als bisher. Bei einigen Providern sind sogar ja nur noch 2% der Geschwindigkeit, die früher erreicht wurde bei YouTube. Die Telekommunikationsbehörde Roscom Telekom hat sich dazu auch geäußert. Sie hat behauptet, das hänge mit Hardware zusammen, mit Servern in Russland, auf die Inhalte von YouTube sozusagen zwischengelagert werden, damit sie schneller bei den russischen Nutzerinnen und Nutzern ankommen. Die gibt es in verschiedenen Regionen tatsächlich und diese Server, diese Geräte seien verschlissen. Aber Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass das nicht stimmt. Sie haben das auch schon nachgewiesen, dass es eine zielgerechte Verlangsamung ist von YouTube, die hier mittlerweile stattfindet. Und das ist eben ein Szenario, das man 2021 schon bei, damals hieß es auch noch so, Twitter gesehen hat, heute X, wo eine solche Verlangsamung einer vollständigen Blockade vorausging. Außerdem gab es zuletzt immer deutliche kritische Aussagen gegen YouTube, weil da eben einige Propagandakanäle gesperrt wurden. Deswegen wird YouTube vorgeworfen, es betreibe digitale Russophobie, so hat es die Ombudsfrau für Menschenrechte Tatjana Maskalkova formuliert.
Wie ist das denn zu erklären, dass der Kreml nicht schon längst viel früher gegen YouTube vorgegangen ist?
Das wäre und ist weiterhin ein zweischneidiges Schwert für den Kreml. Auf der einen Seite, Sie haben es schon gesagt, da gibt es viele oppositionelle Kanäle, die aus dem Ausland betrieben werden, die sehr populär sind. Der Fernsehsender Dosch zum Beispiel, dreimal am Tag, gestern Abend über 404.000 Aufrufe die Sendung. Andere noch mehr Aufrufe, oppositionelle Kanäle. Auf der anderen Seite aber ist YouTube eben bei vielen Russinnen und Russen beliebt für ganz andere unpolitische Dinge, für Filme, auch Kinderfilme, Serien werden da geschaut, Ratgeber und so weiter. Und die Alternative, die aufgebaut wurde, RuTube heißt das, erreicht bisher bei weitem nicht die Popularität. Man würde also Menschen gegen sich aufbringen, wenn man YouTube tatsächlich blockiert. Noch schlimmer, man würde sie eventuell sogar vielleicht dazu veranlassen, verstärkt sogenannte VPN-Programme zu installieren bei sich, die es dann ermöglichen, die Blockade zu umgehen, die es dann aber auch ermöglichen, die Blockade von anderen blockierten Webseiten zu umgehen. Und man würde die Leute möglicherweise dann also sogar ertüchtigen, nach oppositionellen Inhalten im Internet zu suchen.
Wir hören aus der Ukraine, dass die Ukraine mit ihren Drohnen seit Monaten erfolgreich Öldepots in Russland angreift und vernichtet. Russland sagt dagegen, alle oder praktisch Fast alle ukrainischen Drohnen würden abgeschossen. Und nun soll ausgerechnet einer der populärsten Kreml-Journalisten indirekt das als Lüge entlarvt haben. Was hat er genau gesagt?
Das war ein bemerkenswerter Auftritt von Wladimir Solovjow, der selber viele Lügen verbreitet und der hier also ja direkt in Rage gerät und dem Verteidigungsministerium vorwirft, dass es Lügen erzählt. Wem erzählen wir eigentlich dieses ganze Zeug, hat er da gesagt, dass wir Attacken von Drohnen abwehren und dann nur einzelne Teile niedergehen und etwas beschädigen, wo wir doch sehen, wie viel eben bei uns brennt. Es brennen eben Fabriken, Umschaltstationen, Umspannwerke, meine ich, Öldepots und so weiter. Die Leute sitzen ohne Strom da, hat er gesagt. Es reicht jetzt, uns für dumm zu verkaufen. Er ist extrem ausfällig geworden auch dabei. Man sieht das schon, dass diese Drohnen, die täglich aus der Ukraine Richtung Russland fliegen, Russland doch eben zusetzen. Auch heute Morgen wieder die nächste Meldung. Es brennt eine Fabrik für Mikroelektronik. Das heißt also, diese Drohnen kommen an ihrem Ziel in vielen Fällen an.
Florian Kellermann aus dem Studio Warschau für Deutschlandfunk Kultur.